Ja, liebe François, einmal im Monat steht das große Rebalancing an. So, heute ist es wieder soweit. Wir starten sofort mit dem ersten Titel. Welchen Titel hast du uns
Es
mitgebracht?
geht um Apollo Global Management. Da gibt es eine ganz, ganz spannende Geschichte dazu, aber zuerst zum Unternehmen. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von 67,3 Milliarden US-Dollar. Ist nicht so bekannt in der Schweiz, aber ich glaube, wenn wir nachher Facts dazu geben, werden diese Titel richtig heiß laufen, auch in der Schweiz.
Was machen Sie? Private Equity im weitesten Sinne?
Richtig, es ist so wie KKR, nur ein bisschen kleiner von der Marktkapitalisierung, weil ja KKR ist ja 2 Wochen jetzt im S&P 500 drin und hat dadurch die Marktkapitalisierung auf über 90 Milliarden US-Dollar hinaufgetrieben. Hier sind wir noch erst bei 67,3, aber die Zahlen, die sind absolut verrückt, wenn sie auch in der Realität in den nächsten Jahren sich fortfahren können.
Ja, und die Zahlen schaust du dir mal genauer an. Was ist dir besonders bei der Firma ins Auge
Also
gesprungen?
zuerst mal ist es eine perfekte David-Schere. Warum? Der Umsatz lag im 2021 bei 2,23 Milliarden US-Dollar und geht rauf auf 4,718 im 26. Die Umsatzrendite, das ist relativ spannend, geht von 53,66% auf über 60% im Jahre 2026. Und das heißt, das EBIT geht rauf von 1,19 Milliarden im 2021 auf über 2,8 Milliarden US-Dollar. Das heißt konkret, du hast hier, wie du gesehen hast, der Umsatz, der ist um die 120% geht darauf, aber das EBIT, das geht schon über 140% nach oben. Das heißt, wir haben hier die perfekte David-Schere und das Sahnehäubchen, von dem man nach da fragst, muss ich ganz offen geht, die Dividende geht rauf von 1,9 auf 2,328. Ich sage es dir ganz offen, das ist relativ wenig, aber interessant ist, dass die Julius Baer Bank heute Morgen in ihren Berichten stand von dem Zinseszinseffekt gesprochen. Das heißt, wenn die Dividende reinvestiert, hast du natürlich eine Leverage auf der Performance, wenn die Aktie über die kommenden Jahre steigt. Das heißt, wir haben hier einen neuen Fan dieser David-Schere mit der Julius Baer Bank. Du weißt, dass die Julius Baer Bank ist der größte Private Banking Player in der Schweiz, Pure Private Bank, den es gibt. Und es ist ganz spannend, dass auch diese Gigantenbank jetzt auf diese Geschichte aufspringt.
Und wenn wir den Titel neu ins Musterportfolio bei uns aufnehmen, ist die Performance natürlich in der Vergangenheit auch sehr wichtig. Ist die schon sehr gut gelaufen oder hat sie noch Potenzial?
Sie ist extrem gut gelaufen, ich muss sie sogar korrigieren, nämlich 63,5% nach oben über 12 Monate, während 26,3% für den Index. Und über 5 Jahre ist es plus 297,5% versus 93,2%. Interessantes Detail bei der Analyse dieser Aktie ist, dass die UBS per 31. März seinen Anteil an diesem Unternehmen um 98,5% erhöht hat und jetzt eine Bewertung hat, dass er Bestand hat im UBS Asset Management von 520 Millionen US-Dollar auf diesem Titel. Das ist eigentlich absolut verrückt, ein Titel, den man nicht so kennt in Europa. Und dass die UBS in diesem Maße auf diesen Titel aufspringt, ist ein Zeichen, dass hier etwas Großes im Busch ist.
Und was sind die größten Risiken, also insgesamt bei Private Equity oder auch bei der Firma?
Ja, es sind natürlich zwei Sachen. Zuerst muss die Zinsen massiv nach oben gehen. Zweiter Punkt ist, man die Firmen überzahlt, die man kauft. Und der dritte Punkt, der ein bisschen weniger wichtig ist, dass die Börsenstimmung nicht mehr so gut ist wie in der Vergangenheit. Das heißt, dass die Private Equity Werte nicht so stark ansteigen, wie man sich erhofft. Das heißt, man hat dann in dem Sinn, dass der Buchwert der Aktie nicht so stark ansteigt, wie man sich das bisher erhofft hat. Das ist das kleine Problem. Aber ich bin der Meinung, dass das Sentiment für Private Equity Anleihen generell in Amerika wie in Europa im Steigen ist. Warum? Weil ja die Obligationsrenditen von Obligationen nicht mehr so hoch sind und man geht davon aus, dass Private Equity Investments eine doppelte bis dreifache Rendite zeigen wie eine normale Obligation. Und aus diesem Grund hast du immer wie mehr Pensionskassen, die in dieses Segment reingehen und investieren, was davon ausgehen, dass man hier mehr Renditen ziehen kann als Obligationen mit einem guten Leverage dahinter und das macht diese Geschichte relativ sehr spannend.
Ja, ist unser zweiter Titel mittlerweile als Private Equity im Portfolio und
Richtig.
Auch der nächste neue Titel, den wir aufnehmen, ist im weitesten Sinne Finanzmarkt, oder?
Ja, richtig. Und das ist ein Titel, den man vielleicht noch weniger kennt in Europa, aber ich finde ihn einfach absolut spannend. Es geht um LPL Finance und es ist wieder eine typische David-Aktie. Und hier ist der Vorteil gegenüber dem Vorgängertitel, dass wir hier einen fundamentalen Bewertungsabschlag haben von satten 31,7%. Aber wir kommen jetzt zuerst zu den Zahlen. Die perfekte David-Schere auch hier mit dem kleinen Anführungszeichen, auch hier die Dividende. Ja, na, Die ist wirklich minimal, aber sie ist vorhanden und das macht diese Aktie richtig spritzig. Ich sage Ihnen, das ist der Shampoos auf die Performance. Kommen wir zu den Zahlen. Also die Marktkapitalisierung ist nur, in Anführungszeichen, bei 20,74 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz lag im 2021 bei 7,72 Milliarden und sollte raufgehen auf 14,8. Das ist absolut verrückt in diesem kompetitiven Marktumfeld, weil du weißt ja, dass die UBS immer wie stärker in diesen Markt hineingehen möchte, in Amerika. Das ist auch das Ziel von Iqbal Khan, dem Chef des Private Bankers, dass man hier jetzt in Amerika fußfest in einem größeren Maße, und das ist klar, dass hier eine LPL diese Marktmacht auch spürt von der UBS, aber man muss sagen, sie sind einfach absolut fantastisch positioniert. Warum?
In welchem Feld genau? In welchem Feld müssen wir vielleicht kurz sagen, in welchem Feld sind sie genau tätig?
Private Investment, das heißt Private Wealth Management, das hat diese Brokerage Business, das heißt, du bist Kunde bei der Bank, das ist bei LPL Financial, und tust dann investieren. Um das genau in Zahlen auszudrücken, das Unternehmen hat schon gigantische Assets under Management, das ist absolut verrückt, nämlich 463,5 Milliarden US-Dollar under Management, vergleichst mit einer UBS, Julius Baer und so, dann siehst du, dass dieses Unternehmen schon viel mehr Private Assets under Management wie eine ZKB oder auch eine Fondtruppe zusammen. Das heißt, wir haben hier einen unbekannten Giganten aus Amerika. Kommen wir zu den Zahlen. Wir haben eine Umsatzrendite gehabt in 2021 von 9,14% und das geht rauf auf 15,48%. Das EBIT explodiert, nämlich von 705 Millionen US-Dollar auf 2,291 und die Dividende, die geht rauf von einem Dollar pro Aktie auf 1,30. Und jetzt kommt der entscheidende Aspekt von dieser Aktie, der Buchwert der Aktie, weil es gibt immer wie mehr Assets, die reinkommen, der steigt von 20,9 US-Dollar auf 51 Dollar im Jahre 2026. Das heißt, wir haben hier einen absoluten, fabulösen Titel, ein Hidden Champion. Kannst du nicht vergleichen, der Markup sieht wie einen Morgan Stanley oder einen Goldman Sachs, aber ich muss dir sagen, hier ist richtig Musik drin, wenn dieses Konzept auch in der Zukunft richtig funktioniert.
Wo kommt deiner Meinung nach der Bewertungsabschlag, den du am Anfang gesagt hast, her?
Ja, ganz offen, wenn du jetzt halt ein Schild hast wie Goldman Sachs an der Tür oder wie Julius Baer oder wie UBS, dann ist es einfacher, Kunden zu bekommen wie eine LPL Finance. Das heißt, die Bearbeitungszeit, um einen Kunden zu LPL Finance zu bringen, ist doppelt oder dreimal so lange wie bei UBS, Pictet, UBS, BNP, wie sie alle heißen. Das heißt, wir haben hier ein Unternehmen, das ausgezeichnete Produkte im Portfolio hat, aber natürlich nicht diesen Bekanntheitsgrad hat wie eine Goldman Sachs, eine UBS, BNP, wie sie alle auch heißen.
Ja, und wir nehmen sie neu ins Musterportfolio auf. Auch hier die Frage, ist sie schon gut gelaufen?
Ich würde sagen, über 5 Jahre ausgezeichnet, über 1 Jahr mehr ist okay. Ist ja nicht diese absolute Technologiewert, den wir haben wie Microsoft, wo jetzt den S&P richtig nach oben gezogen hat, oder auch die anderen Tech-Werte. Hier haben wir plus 32% versus 26,3% für den Index. Aber über 5 Jahre stimmt die Rechnung schon, nämlich plus 252,6 versus 93,2. Und vielleicht noch ein interessantes Detail zu dieser Aktie. Sie hat einen Bewertungsabschlag von 35% in Sachen PI gegenüber dem S&P 500. Und ich bin der Meinung, wenn jetzt das Unternehmen richtigen Umsatzrendite von über 15% draufgeht im Jahre 2026, dann wird die Aktie überproportional ansteigen, weil wir haben bis Anlegen nur eine Umsatzrendite zwischen 10 und 11 in diesem Jahr. Das heißt, wir haben hier extrem viel Leverage und das ist natürlich die perfekte Deklination der Darby-Share. Auch wenn, ich muss ganz offen sagen, die Dividende bei diesem Titel in Prozenten ausgedrückt zu Aktienkursen relativ minimal. Aber wir haben hier einen absoluten Superwert und ich bin der Meinung, wenn ich ganz offen sein, dass dieses Unternehmen eigentlich der absolute Takeover-Kandidat für die UBS wäre, weil dann hätte sie wirklich alles, was es braucht, um den absoluten Giganten zu sein auf dem Private Banking World Market, weil ja Morgan Stanley, das ist ein großes Vorbild von der UBS in Sachen Private Banking in Amerika, natürlich dann übertrumpft werden würde mit LPL Finance in Zusammenarbeit mit der UBS.
Und die Risiken bei LPL, ähnlich wie Private Equity?
Nein. Also musst du ganz offen sein, weil wenn du jetzt die Umsatzrenditen anschaust von KKR oder den anderen Plänen, die wir jetzt vorgestellt haben, gegenüber einer LPL, da hast du 15-16% im Jahr 2026. Und wenn ich jetzt das mit Apollo Global Management vergleiche, wo wir davon ausgehen, dass wir 60,73% Umsatzrendite haben, das ist ein halber von 4 gegenüber einer LPL. Das heißt konkret, du hast mit Apollo Global Management einen hochtourigen Ferrari in deinem Portfolio, während LPL eher langsamer geht, aber du nicht kontinuierlich, weil du hast jedes Jahr bekommst du mehr Assets und das heißt auch, dass der Buchwert explosionsartig nach oben geht, aber nicht so schnell wie eine Apollo Global Management oder eine KG. Das heißt, wir haben hier eine super positionierte Aktie, aber die nicht diese Umsatzrendite hat wie eine KKR oder auch Apollo oder Arch Capital. Aber du kannst davon ausgehen, dass über die Jahre hinaus diese Aktie mehr Rendite zeigen wird als ein S&P 500. Und das ist der Sinn und Zweck unserer Strategie.
Ja, und jetzt waren wir sehr finanzlastig. Zwei Finanztitel nehmen wir neu auf. Dann müssen wir auch was auf der Nachhaltigkeitsseite machen.
Ja, ich meine, ich sage dir ganz offen, ich bin nicht so, das ist ein bisschen gespalten, bin ich da hier ganz offen. Ich sage, wir müssen einen Nachhaltigkeitswert haben und ich habe richtig lange gesucht. Ich sage, ich brauche einen und ich habe mir, glaube ich, den besten rausgefunden. Das ist Waste Connection. Das ist ein Marktkapitalisierung von 45 Milliarden US-Dollar. Ist natürlich perfekt in dem Konzept der Darwin-Schere, kommt zu den Zahlen. Umsatz lag im 2021 bei 6,15 und sollte raufgehen auf 10,18. Das ist mal der erste Teil der Darwin-Schere. Die Umsatzrendite geht rauf von 16,9 auf 21,5, hier sogar höher wie die LPL Finance. Und der EBIT explodiert regelrecht, nämlich von 1,04 Milliarden auf 2,194. Das ist über 100%. Und dann hast du natürlich deine liebe Dividendenausschüttung und die gefällt dir richtig gut, nämlich 0,85 war es im 2021 pro Aktie und sollte raufgehen auf 1,297. Aber muss man ganz offen haben, also nicht diese Kursrakete, die wir sonst haben, aber ich glaube, um zu gewissen, ist auch etwas wert und ich glaube, da brauchen wir für einmal einen sogenannten super ESG-Wert, der perfekt funktioniert, weil du weißt ja, dass die ESG-Werte momentan eher im Sinkflug sind in Europa wie in Amerika. Denke nur an die Solarwerte in Deutschland und Amerika. Und hier haben wir jetzt einen Wert, wo wir mit gutem Gewissen empfehlen können. Und ich bin der Meinung, wenn ich die Zahlen genau anschaue, dass hier auch hier das Potenzial extrem hoch ist, um den S&P 500 outzuperformen.
Ja, natürlich tätig Nordamerika, richtig, einer der Top-Werte dort, oder? Bei uns wahrscheinlich nicht so bekannt, aber in Amerika wahrscheinlich sehr bekannt.
Ja, ich meine, Amerika und Kanada ist ein ganz großer Titel. Wenn man den Umsatz anschaut, das ist nicht ein Mickey-Maus-Titel aus Europa, der im ESG-Bereich tätig ist. Ich denke jetzt zum Beispiel an Meyer Burg und wie diese Titel alle heißen, oder? Oder Solarwert, SMA Solar in Deutschland. Das ist nicht so diese Qualität. Das ist absoluter Top-Wert, oder? Ich sage jetzt von der Umsatzrendite, macht schon schön Gewinn, hat eine Umsatzrendite erwartet von 21,54% im Jahre 2006. Und das heißt, wir haben hier nicht einen Liebhaberwert, sondern wir haben ein Unternehmen, dass wir die Zinsen jetzt bei 4,5 bleiben in Amerika auf dem kurzfristigen Ende, dann hast du natürlich einen super Leverage und bist dann perfekt positioniert für die kommenden Jahre mit der Darwin-Schere, weil wenn der Sprung machst von 16,9% auf 21,54% mit steigenden Umsätzen, steigender Dividende, dann hast du den super Effekt der Darwin-Schere und musst in Zukunft keine Sorgen machen mit einem ESG-Wert.
Ja, und wenn wir drei Titel neu aufnehmen heute, müssen leider auch drei Titel das Portfolio verlassen. Du hast dich entschieden, es ist dieses Mal Hermes, Visa und Alphabet, also Google. Warum fliegen gerade die drei Titel raus?
Also fangen wir vielleicht mit Visa an. Also da ist einfach nicht mehr diese Zugkraft, das ist ein Finanzwert, ein erweiterter Finanzwert, da hast du nicht mehr diese Zugkraft in der Vergangenheit. Die Dividende geht nicht in diesem Maße rauf, die Umsatzrendite, naja, ist okay, aber das ist jetzt ganz neue Konkurrenten. Ich denke da an PayPal, ich denke da an Mastercard, ich denke an American Express. Ich sage ganz offen, wenn ich heute einen Entscheid getroffen hätte, wäre ich lieber auf American Express gegangen, wie auf Visa. Visa ist ja der absolute Weltmarktleader. Heute muss man ganz offen sagen, im Kreditkartenbereich musst du eher auf American Express setzen wie Visa. Das ist nicht ein Fehler gewesen für unsere Investoren. Sie haben richtig gut Geld gemacht. Aber ich muss dir ganz offen sagen, es ist nicht mehr diese Kraft, die sie hat, diese Aktie wie in der Vergangenheit. Das war vor 10, 20 Jahren, wenn man die gekauft hat, war es ein absoluter Superwert. Heute flacht sie ab in der Performance. Es ist auch nicht mehr diesen Appeal, den wir haben, weil wir haben zu viele Nebenwettbewerber, neben Visa, und das macht diese Preise gehen runter. Das heißt, die Margen gehen runter und die Konkurrenz wird immer wie stärker und man braucht immer mehr Technologie, um hier mitzuhalten. Das kostet einfach.
Hermes und Google auch noch ein Wort?
Google ja gerne. Google ist einfach toll, aber es gibt jetzt natürlich viele neue Nachahmerprodukte und da geht es mit den Preisen runter und Google hat nicht mehr diese Umsatzrendite, die wir suchen, weil wir suchen ja ehrlich gesagt Titel mit einer Umsatzrendite über 20% im Jahre 2026 und das wird Google nicht erreichen, wenn man so anschaut, das ist 12%, 13%, 14%, das macht nicht mehr diesen Braten so feiß wie in der Vergangenheit und ich muss dir ganz sagen, ich finde das ganze System von Google, naja, ist spannend, aber trotzdem, es gibt viele Sachen wie ChatGPT und diese Sachen, das sind neue Konkurrenten, das sind neue Anbieter und man hat nicht mehr diesen Alleinstellungsmerkmal, das Google in der Vergangenheit gehabt hat, wie vor 5 oder 10 Jahren, es ist eine neue Welt, es gibt neue Produkte und das macht mir ein bisschen Angst für die Zukunft, die Leute haben natürlich Geld verdient mit Google, aber ich muss dir ganz offen sagen, wenn ich jetzt die neuen 3 Titel anschaue, dann muss ich sagen, das sind richtige Rennpferde und das kann man von Google nicht mehr behaupten wie in der Vergangenheit.
Ja, dann herzlichen Dank, François, für deine Ausführung, dass du uns wieder 3 Rennpferde oder Knalleraktien mitgebracht hast. Und liebe Zuschauer, schauen Sie wieder bei uns vorbei, wenn es heißt Morning Call hier bei der BX Swiss. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.